Okay, dann schön, dass ihr alle so zahlreich hier erschienen seid. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Sabine, ich werde diesen Abend moderieren. Ich sage kurz ein paar kleine organisatorische Dinge, werde dann die Referentin vorstellen. Dann gibt es den Vortrag und am Anschluss gibt es noch Zeit für Diskussion. Und wenn, also wir müssen irgendwann raus, weil sonst kommt der Hausmeister. Und wir können dann aber gern alle noch ins Colon Mori mitkommen. Also wenn wir alle mitkommen, wird es interessant, aber da können wir gerne noch bei einem Getränk weiter diskutieren. Für die unter euch, die mitkommen wollen, wir treffen uns dann so 10 Minuten nach dem Vortrag unten vor dem Gebäude und gehen dann alle zusammen rüber. Also dann sage ich nochmal, dass ich mich freue, hier zu sein, weil ich war selber von 2011 bis 2014 im Orga-Team von Quereinsteigen aktiv. Und ich kann euch allen auch sagen, dass das wahnsinnig viel Spaß macht, man sehr viele nette Leute kennenlernt und auch sehr viel lernt. Und ich möchte, wenn ich eins gelernt habe, dann weiß ich auch, dass immer zu wenig Leute da sind. Und wenn irgendjemand von euch jetzt total Lust kriegt, dann meldet euch doch einfach mal bei den netten Leuten vom Orga-Team und schaut da mal vorbei. Und ich kann mich vor allem sehr gut erinnern an den Dezember 2011. Das war das erste Mal, dass ich in der Reihe mitgemacht habe. Und da war Gesa nämlich auch schon mal hier zusammen mit Robin Bauer zu einem Vortrag über Polyamorie. Und da habt ihr bislang ungebrochen den BesucherInnen-Rekord hier in die Höhe schnellen lassen. Ich würde sagen, wage behaupten, es waren noch mal 50 Leute mehr hier, als jetzt noch da sind. Also es war unglaublich, das habe ich noch direkt vor Augen und es war ein total schönes Gefühl und ein total schöner Vortrag. Und deswegen freue ich mich, dass du jetzt wieder hier bist und uns erzählen kannst, was in den letzten 5 Jahren so mit deiner Forschung passiert ist. Genau, Gesa Meyer ist nämlich, also muss nicht alles erzählen, ist Diplom-Soziologin und Promovierende an der Uni Hamburg. Sie war von 2011 bis 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hamburg in dem Projekt Netzwerk Partizipation mehrfach diskriminierter Menschen und ist seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg in einem Projekt zur Bewertung aktueller Entwicklung der sozialpsychiatrischen Versorgung. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind Inklusion, Sozialpsychiatrie, Soziologie des Begehrens, Nichtmonogamie, Polyamorie, Mononormativität, qualitative Sozialforschung und Hochschuldidaktik. Und ja, dann würde ich sagen, ihr nehmt noch Platz und du fängst an.
Ja, hallo, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf, nochmal hier sein darf. Und ich freue mich auch ganz doll, dass ihr alle hier seid. Und keine Angst, ich werde euch nicht erzählen, was in den letzten 5 Jahren in meiner Forschung so alles passiert ist, sondern werde mich auf ganz wenige Ausschnitte davon beschränken. Nämlich werde ich euch heute was erzählen über die Konstruktion oder auch Dekonstruktion romantischer Liebe. Das beruht aber in der Tat auch auf meiner soziologischen Forschung zum Thema Beziehungen. Und wie gerade in der Anmoderation auch schon gesagt wurde, also ich forsche unter anderem dazu, wie sich Mononormativität, also die gesellschaftliche Bevorzugung von exklusiven Zweierbeziehungen, von Paarbeziehungen in das Beziehungsleben, in das alltägliche Beziehungsleben von Menschen einschreibt und wie diese Monogamienorm dabei aber auch immer wieder durchbrochen, unterlaufen, auf den Kopf gestellt wird. Und dabei betrachte ich weder Monogamie noch Nichtmonogamie oder Polyamory als so in sich geschlossene Blöcke, die jetzt immer ganz klar voneinander abzugrenzen sind, sondern viel interessanter finde ich eigentlich, wo Begehren immer wieder querschießt, also wo solche Schubladen genau durchkreuzt werden und sich vereindeutigende Konzepte eben nicht so klar vereindeutigen lassen und gerade dadurch Begehren die Möglichkeit hat, aber auch was aufzubrechen. Und diese Forschungsperspektive, wie aber auch meine persönliche Sympathie für einvernehmlich nicht monogame Beziehungsform, wird sich auch in dem Vortrag wiederfinden, den ich euch jetzt hier erzählen werde. Genau. Was ihr von mir hören werdet heute zum Thema romantische Liebe, ist zum einen ein bisschen ganz kurz was dazu, was romantische Liebe eigentlich historisch mal war oder ist, als das erfunden wurde vor vielen hundert Jahren. dann etwas dazu, wie sich das verändert hat bis in die Gegenwart hinein, dieses Konzept der romantischen Liebe. Dann möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie romantische Liebe dieses Konzept eigentlich auf nicht-monogame Beziehungsformen blickt. Und ich würde sagen, das tut sie aus einer Perspektive der Defizitorientierung. Dazu später dann auch mehr. Gleichwohl möchte ich aber auch fragen, gibt es vielleicht sogar auch sowas wie eine Polyromantik, eine Romantik innerhalb von einvernehmlichen Mehrfachbeziehungen? Genau. Gegen Ende werde ich dann das Ganze, was ich erzählt habe, nochmal kurz zusammenfassen und daraus ein paar Schlüsse ziehen und euch dann einladen, mit mir zusammen darüber zu diskutieren. Und in dem, was ich euch erzählen werde, werde ich zum einen historische wie auch aktuelle Aussagen aus dem Diskurs der romantischen Liebe heranziehen, also von gewichtigen Leuten, die dazu mal was gesagt haben. Und zum anderen oder hauptsächlich werde ich mich aber auch beziehen auf narrative Interviews, die ich geführt habe mit Menschen, die auf verschiedene Weise nicht monogam leben. Das sind Leute im Alter zwischen Mitte 20 und Ende 40 so ungefähr. In welchen Konstellationen die genau leben, das dann jeweils im Einzelnen, wenn ich deren Aussagen hier zitiere. Die Zitate könnt ihr dann auch immer mitlesen hier auf der großen Leinwand. Und was noch wichtig ist, die Namen meiner Interviewpartnerinnen sind selbstverständlich pseudonymisiert. Das heißt, die Leute heißen alle nicht wirklich so, wie ich sie hier nenne. Bevor ich jetzt aber ins Reden komme, möchte ich euch erstmal einladen, einmal ganz kurz zu überlegen, was verbindet ihr eigentlich mit romantischer Liebe? Wenn ihr was zu schreiben dabei habt, könnt ihr gerne ein, zwei Stichworte aufschreiben. Wenn ihr nichts zu schreiben dabei habt, dann einfach im Kopf als Themenspeicher einmal kurz überlegen. Keine Angst, ihr sollt es nicht irgendwie vortragen oder veröffentlichen. Das ist tatsächlich wirklich gedacht als ein Themenspeicher, sodass ihr zum Beispiel am Ende meines Vortrags einmal abgleichen könnt, aha, hat Gesa vielleicht Sachen überhaupt nicht erwähnt, die mir aber in dem Thema irgendwie total wichtig und brennend erscheinen. Oder deckt sich das vielleicht auch mit euren eigenen Assoziationen und je nachdem vielleicht auch als Anregung, die ihr dann am Ende in die Diskussion noch einbringen könnt. Daher überlegt mal eine Minute, was verbindet ihr eigentlich mit romantischer Liebe? Okay, ich würde sagen, genau, sollte einfach nur ein ganz kurzes Brainstorming sein für euch, vielleicht tatsächlich so als Themenspeicher und das können wir, wenn ihr mögt, später gerne nochmal aufgreifen. Tatsächlich möchte ich euch jetzt erstmal kurz was dazu erzählen, was sich die Menschen, die sich romantische Liebe vor vielen hundert Jahren mal ausgedacht haben, eigentlich darunter vorgestellt haben. Zuerst mal zu sagen, dass Romantik, wie sie im späten 18. Jahrhundert aufgekommen ist, sich als eine Gegenbewegung verstand gegen die Rationalität und die Kälte der Aufklärung und der Industrialisierung. Das heißt, dass sich Romantik als Bewegung, anders als heute, ursprünglich gar nicht nur auf ein Liebeskonzept bezogen hat, sondern vielmehr eine Lebenseinstellung war, ein ganzes Konzept, wie man sein Leben führen sollte, nämlich als ein Streben nach Authentizität und nach Selbstfindung und Selbstentfaltung in Kunst, Literatur und Natur zum Beispiel, eben als Gegenimpuls gegen die Zwänge, die einem von außen aufgedrückt werden oder vermeintlich aufgedrückt werden. Als Liebeskonzept im engeren Sinne hat sich Romantik ungefähr um 1800 ungefähr so geäußert. In dir will ich zu Hause sein, deine Freuden, deine Leiden, deine Ansichten, deine Liebe, dein ganzes Leben will ich begreifen und verstehen und mir zu eigen machen, um dich zu lieben, um eines geliebt zu haben. Das hat Clemens Brentano 1803 an Sophie Mereau geschrieben, mit der er dann auch verheiratet war. Und wie in diesem Zitat hier auch schon so ein bisschen anklingt, beinhaltet romantische Liebe mindestens drei Prinzipien, die ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen aufdröseln möchte. Zum Ersten ist es nämlich was, was man als Individualismus bezeichnen kann. Das heißt, es geht um die Anerkennung, um die Wertschätzung des anderen und durch den anderen in seiner oder ihrer Einzigartigkeit. Also Stichwort wäre, jemanden um seiner selbst willen lieben, so wie er oder sie ist, frei von äußeren Einflüssen, irgendwie diese Person total toll finden. Zweiter wichtiger Punkt ist der Komplementarität. Das heißt, es geht um eine gegenseitige Vervollkommnung durch wechselseitige Ergänzung zweier Gegensätze oder vermeintlicher Gegensätze. Sowas in Redewendungen wie, für jedes Töpfchen gibt es auch ein Deckelchen oder das ist meine bessere Hälfte oder sowas, kann man das heute noch so ein bisschen wiederfinden. Also zwei Dinge klicken so ineinander und ergänzen sich gegenseitig und machen sich damit vollständig. Aus diesen beiden Kriterien zusammengenommen, also der Individualität und der Komplementarität, ergibt sich der Anspruch, eine untrennbare Einheit zu bilden, aber ohne ganz ineinander aufzugehen, weil sonst wäre der oder die andere ja nicht mehr einzigartig. Also schon mal ein recht hoher Anspruch. Dazu kommt dann aber auch noch die Höchstrelevanz des Paares. Das heißt zum einen die Höchstrelevanz des oder der Geliebten füreinander. Also zwei Liebende sind füreinander das Wichtigste und das Teuerste überhaupt auf der ganzen Welt. Höchstrelevanz der Zweierbeziehung, aber auch im Vergleich zu allen anderen Sozialbeziehungen. Also Freundschaften, Verwandtschaften, die ganze Außenwelt können eben nicht an die Qualität und Wichtigkeit der Liebesbeziehung heranreichen in diesem Konzept. Wir zwei gegen den Rest der Welt sozusagen. Oder zumindest wichtiger als die ganze Welt. Zum Teil wird auch davon gesprochen, dass Liebe in der Romantik Religion ersetzt oder den Stellenwert der Religion einnimmt, jemanden vergöttern, also der oder die Geliebte wird wichtiger sogar als der liebe Gott. Diese drei Komponenten, Individualismus, Komplementarität und Höchstrelevanz des Paars zusammengenommen, machen, dass Liebe zu einem ganz zentralen Faktor für den Status als menschliches Subjekt wird. Abzulesen zum Beispiel in der Überzeugung, dass die Liebe es ist, die uns erst zu wahren, vollständigen Menschen macht, wie Friedrich Schlegel das 1799 formuliert hat. Tatsächlich war romantische Liebe, als die um 1800 aufkam, erfunden wurde, erstmal ein rebellisches oder subversives Konzept, denn damals war die Frage, ob man ineinander verliebt ist oder auch nicht, tatsächlich überhaupt nicht ein ausschlaggebendes Kriterium für eine Eheschließung oder für ein Zusammentun als Paar. Dann kommt aber romantische Liebe an und sagt, zwei Liebende sind durch eine höhere Macht füreinander bestimmt und damit setzt sich die romantische Liebe potenziell auch über Standes- und Klassengrenzen hinweg, über wirtschaftliche Zweckmäßigkeiten, über arrangierte Ehen und so weiter, wenn auch nicht tatsächlich immer in der Praxis, dann zumindest in der Theorie, also in Romanen, Gedichten als Idealvorstellung. Tatsächlich ein zentrales Motiv der romantischen Literatur ist auch die unerfüllbare, dafür umso heftigere und unstillbare Liebe zu einer unerreichbaren Person, die zum Beispiel höher steht oder schon vergeben ist. Später allerdings kam es dann zu einer Verkopplung von Liebessexualität und bürgerlicher Ehe oder Kleinfamilie. Also erst im Ende des 18., 19., 20. Jahrhunderts hat sich dieses romantische Liebesideal tatsächlich auf die breite Bevölkerung ausgedehnt und andererseits auch das Recht oder die Pflicht zu heiraten auf die breite Bevölkerung ausgedehnt. Und der Coup der Romantik der sie damit dann auch von einer vormals rebellischen, die soziale Ordnung eher bedrohenden Bewegung macht, zu irgendwas, was tatsächlich eher ein gesellschaftsstabilisierender Faktor ist, ist eben genau diese Verkopplung von Liebe, Sexualität und Ehe. Den in Liebe verbundenen Eheleuten sollte Sexualität dann eben nicht nur der Fortpflanzung dienen oder dem Schmieden einer Wirtschaftseinheit, sondern die körperliche Vereinigung galt dann, sofern im ehelichen Rahmen vollzogen, als legitimer Ausdruck seelischer Verbundenheit. Was damit allerdings auch einhergeht, ist die Konstruktion von Geschlechterdichotomie und von Heteronormativität. Einerseits bedeutet romantische Liebe eine Aufwertung der Frau, weil wenn man sich mit jemandem verbinden will, dann muss die ja ungefähr gleich, nicht gleichrangig sein, aber zumindest irgendwie es wert sein, sich mit ihr einzulassen. Andererseits aber auch ganz stark im Konzept der romantischen Liebe die Konstruktion von Geschlechterpolarität. Oder wie Sophie Mereau das sagt, Männer und Weiber dürfen nicht gleich sein. Denn woher sonst Liebe? Liebe ist ein Verlangen, das, was uns fehlet, ersetzt zu sehen. Aus beidem wird der Mensch. Also hier dieses Komplementaritätskriterium tatsächlich ganz klar gegendert. Und eben verbunden mit der Zuschreibung jeweils bestimmter Eigenschaften, Mann aktiv, Frau passiv, Mann stark, Frau schwach, Mann rational und vernünftig, Frau irrational und emotional. Und diese Gegensätze sind eben kulturell nicht gleichwertig konnotiert, sondern gehen immer einher mit einer Höherbewertung der vermeintlich männlichen Eigenschaften. Diese bipolare Geschlechterkonstruktion forciert und legitimiert dann auch geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, also ganz grob verkürzt, die Frau macht unbezahlte Reproduktionsarbeit aus Liebe und der Mann geht arbeiten, damit er seiner Liebsten, seiner Süßen auch mal was bieten kann. Darin auch ganz klar eingeschrieben ist Heteronormativität, also zumindest in der ursprünglichen Konzeption sind diese beiden Liebenden Vertreterinnen zweier grundverschiedener, aber eben einander ergänzender Geschlechter und somit geht es nicht nur um eine Konstruktion dichotomer Zweigeschlechtlichkeit, sondern auch zumindest ursprünglich im Konzept der Romantik um den Ausschluss schwuler, lesbischer, queerer Liebe. Und auch ein sehr mononormatives Konzept haben wir hier vor uns. Das heißt, es geht um eine exklusive, dyadische Beziehung von zwei Menschen, von zwei Liebenden. Diese Liebe ist nicht teilbar zwischen mehreren Personen, dazu später auch noch viel mehr. In der Zweierbeziehung soll Mensch seine Selbstverwirklichung finden und Monogamie gilt quasi als die dem Wesen oder der Bestimmung des Menschen gemäße Lebensform. Tatsächlich aber zieht sich auch durch die Jahrhunderte eine sexistische Doppelmoral, die es Männern trotz Romantik immer viel eher erlaubt und erlaubt hat, nicht monogam unterwegs zu sein als Frauen. Dazu auch später noch ein bisschen mehr. Jetzt ein paar Worte dazu, was sich getan hat in den letzten Jahrhunderten und wie sich romantische Liebe uns aktuell präsentiert. Da können wir auf jeden Fall sehen, dass romantische Liebe heutzutage, wie eigentlich auch in ihrer ganz frühen historischen Phase, gar keine Ehe braucht und auch keine Kleinfamilie unbedingt braucht, sondern eben zwei Menschen, die sich aus freien Stücken einander hingeben und sich aneinander binden. Das heißt, es hat eine Abkopplung von der Ehe ein Stück weit stattgefunden. Und zumindest ein Stück weit auch, wenn sicherlich längst nicht vollständig und nicht in allen gesellschaftlichen Kontexten, eine eben partielle Lösung von Heteronormativität. Das heißt, authentische und tiefe Liebe wird in einigen Kontexten auch schwulen und lesbischen Paaren zugestanden mittlerweile. Also in meiner Lieblingsfernsehshow Bauer sucht Frau, ich weiß nicht, ob einige von euch das mal gesehen haben, dürfen sich tatsächlich mittlerweile auch zwei Bauern suchen und finden und erzählen vor der Kamera, dass sie füreinander bestimmt sind und so. Und das wird dann auch so durchgewunken vom Mainstream. Erfordert von der romantischen Liebe allerdings eine Modifikation in der Hinsicht, dass Komplementarität, diese gegenseitige Ergänzung, dann eben nicht mehr oder nicht ausschließlich auf dichotomer Zweigeschlechtlichkeit fußen kann, sondern auf andere Erzählungen von essentiellen Einanderergänzungen und Vervollständigungen. Also weiß ich nicht. Ich bin so gesprächig und er hört mir so gut zu. Oder so. Ein zweiter Punkt, wo sich romantische Liebe auf jeden Fall verändert hat oder den Gegebenheiten anpasst, ist der gesellschaftliche Trend zur Serialisierung von Beziehungen. Also statt eine lebenslange Beziehung zu führen, gibt es heute eher mehrere aufeinanderfolgende. Genau, dieses, bevor ich zur Eventisierung, die ihr hier schon sehen könnt, was sagen kann, kann ich nochmal sagen, diese Konzepte der Komplementarität und der Höchstrelevanz und der Individualität werden durch serielle Beziehungen aber gar nicht unbedingt geschmälert, weil im Gegenteil es immer noch möglich ist, auch zu sagen, naja, okay, er oder sie war halt nicht die Richtige, der Richtige, sondern das unerfüllte Begehren sucht sozusagen weiter, hangelt sich von einer Beziehung zur nächsten, bis dann tatsächlich die wahre Liebe gefunden ist, die keine Bedürfnisse mehr offen lässt. Der dritte Punkt ist das, was ich Eventisierung von Romantik nennen würde. Also dieses Kriterium, dass romantische Liebe was Außeralltägliches haben soll, was irgendwie abgehoben ist vom normalen Fluss der Ereignisse, das war tatsächlich schon immer ein wichtiges Element, aber gleichzeitig setzt romantische Liebe historisch eigentlich vor allem auf so eine tiefe, andauernde Verbundenheit. Und Romantik, wie sie uns heute aber verkauft wird, zielt meiner Wahrnehmung nach ganz stark auf diesen Aspekt des Außeralltäglichen, des Besonderen, des Ereignishaften. Und ein Zitat aus einem der hunderttausenden Beziehungsratgeber-Schnickschnack-Plattformen, die es im Internet so gibt, wäre dieses hier von platinnetz.de. In einer neuen Beziehung ist alles aufregend und prickelnd. Man muss nicht an Romantik erinnert werden, die stellt sich von allein ein. Im Laufe der Zeit aber gewöhnt man sich aneinander und die Romantik bleibt auf der Strecke. Also in so Ratgebern oder Internetportalen wird tatsächlich als größtes Problem oder Gift für die Romantik gehandelt, sowas wie Alltagstrott. Und damit steht das romantische Paar heute vor der Herausforderung, einerseits diese Aura des authentischen, spontan schicksalshaften und eben nicht manipulierten zueinander hingezogen Seins zu bewahren und andererseits aber auch irgendwie zu sehen, dass Romantik tatsächlich irgendwie Arbeit ist, irgendwas, was permanent bedroht zu sein scheint, aber auch immer wieder aktiv hergestellt werden muss. Und wenn man versucht, das wiederherzustellen, kann man auch dazu ganz, ganz viele Tipps und Tricks im Internet finden und suchen oder in irgendwelchen Büchern. Die will ich euch jetzt nicht alle darbieten, aber als kleine Kostprobe vielleicht mal die 10 Wege, wie sie die Romantik in ihrer Beziehung wieder aufleben lassen, von derberater.de heißt die Netzseite dazu. Ja, hört gut zu. Erstens, unternehmen Sie besondere Dinge miteinander. Zweitens, nutzen Sie die gemeinsame Zeit für Zärtlichkeiten. Drittens, suchen Sie sich neue Plätze für Sex. Viertens, bleiben Sie aufmerksam, machen Sie Komplimente. Fünftens, vereinbaren Sie alltags- und arbeitsfreie Zonen? Sechstens, arbeiten Sie an einem eigenen Soundtrack? Siebtens, seien Sie nicht nachtragend, entwickeln Sie sich weiter. Achtens, feiern Sie Ihre gemeinsame Historie. Neuntens, tun Sie einfach mal überhaupt nichts. Und zehntens, lesen Sie sich erotische Literatur vor. Genau. Also es gibt offenbar einiges zu tun, wenn man Romantik auf Dauer aufrechterhalten oder immer wieder neu entfachen möchte. Es gibt mittlerweile einige soziologische Studien dazu, dass sich Romantik im Laufe der Zeit auch zunehmend mit der Welt der Waren und des Konsums, des Kapitalismus verknüpft hat. Also zum einen, dass romantische Aktivitäten und auch Geschenke, die man sich einander als Liebesbeweis irgendwie hergibt, halt tatsächlich was sind, was man sich erstmal kaufen oder auch leisten können muss, und zum anderen, dass Waren- und Konsumakte im Laufe der Zeit selbst zunehmend romantisiert mit emotionaler Bedeutung aufgeladen wurden und als unverzichtbar für das private Glück betrachtet werden. Wenn man jetzt aber tatsächlich sich der Lektüre von irgendwelchen Freizeitzeitschriften, Beziehungsratgebern und Portalen und so weiter widmet, dann lehrt uns das, dass es eben keine teuren Allerweltsgeschenke sein dürfen und so, sondern kleine persönliche Gesten, die eben genau davon zeugen, dass man diese Individualität, was ich ja als ein wichtiges Kriterium auch genannt hatte, dass die eben anerkannt wird. Also bloß nichts von der Stange irgendwie, sondern tatsächlich den oder die Liebste in seiner Eigenheit wertschätzen und anerkennen. Ja, die Kehrseite dieses romantischen Ganzheits- und Erfüllungsversprechen ist tatsächlich aber auch, dass alle Begehrensformen oder alle Liebesbeziehungskonstellationen diese magische Zahl 2 unter- oder überschreiten, als Ausweis eines Mangels, eines Defizits gelten. Also zum einen hat man noch keinen Partner oder keine Partnerin oder hat man keine Partnerin mehr, dann gilt man sozusagen als nur ein halber Mensch und muss sich dringend bei irgendeinem Datingportal anmelden. Also das heißt, irgendwie weniger als 2 ist erstmal defizitär oder steht unter dem Verdacht, defizitär zu sein. Aber mehr als 2 erst recht. Genau, das heißt, was ich in meiner Forschung bisher sehr stark gefunden habe, ist auf jeden Fall die Unterstellung, dass Nicht-Monogamie immer eine Manifestation eines Mangels ist. Meine Interviewpartnerin Emilia, die 2 langjährige Partnerschaften mit 2 Männern und dazu auch noch eine Affäre mit einer Frau hat, sagt zum Beispiel, also es gibt schon sehr, sehr viele blöde so Fragen, sehr viel Unverständnis, ob es denn das Richtige ist, ob das denn wirklich dieselbe Qualität haben kann. Wahrscheinlich glauben sie dann, dass das halt so eine halbe Liebe ist und keine ganze. Ja, also das, was ihr sozusagen von außen irgendwie aufgedrückt wird. Das heißt, dass Nicht-Monogamie, auch einvernehmliche Nicht-Monogamie, ganz oft entweder als ein Effekt oder als eine Ursache eines Mangels gehandelt wird aus diesem romantischen Blickwinkel. Und dazu möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr sagen, tatsächlich. Wenn nicht-monogames Begehren als ein Effekt, also als ein Ergebnis, als ein Resultat eines bereits vorher bestehenden Defizits gesehen wird, dann klingt das ungefähr so. In der Dreiecksbeziehung haben alle Beteiligten Angst vor Nähe und echter Bindung. Und eine Dreiecksbeziehung kann nur dann entstehen, wenn die ursprüngliche Zweierbeziehung innerlich ausgehöhlt ist, wie in diesem Fall Annemarie Zurhorst, eine Beziehungsberaterin online, zum Besten gibt. Das heißt auch, dass so typische Äußerungen, die meine InterviewpartnerInnen, die Polyamor leben, zu hören bekommen im Alltag, zum Beispiel sowas lauten wie: Machst du das aus mangelndem Selbstbewusstsein? Oder: Du bist ja bloß bindungsunfähig und beziehungsunfähig und willst einfach möglichst viele Leute aufreißen. Das heißt, es ist zum einen so eine Unterstellung von Persönlichkeitsdefiziten oder Bindungsunfähigkeit oder aber auch einer Ungenügsamkeit, einer Maßlosigkeit nicht monogam lebender Menschen, die sich eben vermeintlich nicht auf die Komplementarität mit nur einer Person irgendwie einlassen wollen oder können. Das Ganze allerdings tatsächlich auch wieder verkoppelt mit einer sexistischen Doppelmoral, wie zum Beispiel Emilias Erzählung deutlich macht. Die sagt nämlich, dass, also Tim ist einer ihrer Freunde. Tim hat mal erzählt, er ist mal getrampt mit jemandem im Auto und hat erzählt, dass er zwei Freundinnen hat. Und der Typ hat ihm einfach gratuliert, von wegen, was für ein toller Kerl er doch ist. Und bei mir wird halt manchmal gefragt so, wie bist du denn drauf? Ist das nicht irgendwie zu viel Sex? Als ob ich nicht selbst entscheiden könnte, ob ich Sex habe und wenn, wie viel davon. Ja, also hier ganz klar irgendwie der Typ, der tolle Hecht, trotz Mononorm, und die Frau, die irgendwie sich nicht begnügen kann. Jenseits von solchen Unterstellungen individueller Mängel an Bindungsfähigkeit oder an Genügsamkeit oder sowas gibt es auch die Unterstellung, dass Nichtmonogamie durch ein Defizit in einer bestehenden Zweierbeziehung hervorgerufen wird. Lässt sich auch ganz schön zeigen an einem Zitat von Herrn Krüger, einem Partnerschaftsexperten. Man ist vom anderen enttäuscht, ist gekränkt, hat sich zurückgezogen. Es gibt kaum noch lebendige Gespräche, keine Erotik, und nun begegnet man einem Menschen, von dem man sich wieder verstanden und erkannt fühlt, und geht fremd. Also das heißt, vorausgesetzt wird, es gibt so einen Mangel an Zuwendung, an gutem oder irgendwie angemessen häufigem Sex, an Kommunikation, an gemeinsamen Interessen, Aktivitäten und so weiter. Den Beziehungen oder auch den Beziehungspartnerinnen scheinen irgendwie entscheidende Qualitäten zu fehlen, und nicht monogame Begehrensformen oder Begehrenspraxen gelten dann als so ein fehlgeleiteter Versuch, diesen Mangel eben zu kompensieren und sich dadurch dann in nicht monogame Eskapaden zu verrennen oder zu flüchten. Solche Unterstellungen kennt auch René. René identifiziert sich selbst nicht geschlechtlich und bezeichnet die eigene Beziehungspraxis als Polyamor und als bisexuell. Und was René bezüglich Mehrfachbeziehung so zu hören bekommt, klingt dann zum Beispiel so: Da fehlt mir was, das hole ich mir dann woanders. Den Vorwurf habe ich natürlich schon ein paar Mal so gehört, so man würde sich wie im Supermarkt das alles so zusammensuchen. Also ob jetzt irgendwie Persönlichkeitsdefizit oder unerfüllte Zweierbeziehung, in dieser Variante gilt sozusagen der Mangel oder dieser vermeintliche Mangel ist schon da, und daraus folgt dann Nichtmonogamie, weil man es irgendwie nicht schafft, dieses Komplementaritätsding mit einer Person abzudecken. Das geht aber auch andersrum, nämlich dass Nichtmonogamie einen Mangel verursachen würde. Auch hierzu zur Illustration ein Zitat von einem Beziehungscoach seines Zeichens, von Herrn Borde. Geteilte Intimität zwischen zwei Menschen beruht auf Vertrauen und Ehrlichkeit. Sobald andere daran teilhaben, stirbt ein Teil dieses Grundvertrauens. Was übrig bleibt, kann funktionieren, als Arrangement, nicht als Liebe. Das heißt, ob es jetzt um Intimität geht, um Vertrauen, um Zuneigung, um Zeitverbringen und so weiter, romantische Liebe ist halt nicht teilbar, nicht auf mehrere Personen verteilbar. Und wenn, dann muss sie immer so aufgeteilt werden, also in dieser Logik, in dieser Mangellogik, dass für alle irgendwie zu wenig übrig bleibt. Genau diese Idee, dass Nichtmonogamie immer so eine Mangelsituation herstellt, wo alle nicht genug kriegen, Die wird von meinem Interviewpartner Felix, der in einer polyamoren und offenen Beziehung lebt, so zusammengefasst, also wie ihm diese Logik quasi entgegenschlägt. Es gibt so diese gängigen Vorstellungen. Du hast irgendwie so einen Topf mit Zuneigung oder mit Gefühlen und Liebe und so weiter. Und das ist eine begrenzte Ressource quasi. Und wenn es mehrere Leute, mehrere Typen gibt, mehrere Freunde oder sowas, dann kriegt beide von denen kriegen nur die Hälfte. Also wenn Gefühle und Zuneigung als so begrenzte, knappe Güter, knappe Ressourcen gelten, dann erzeugt das zwei miteinander verschränkte Erfahrungen, würde ich sagen. Zum einen Konkurrenz und zum anderen Verlust oder Verlustangst, die zusammengenommen zwei ganz wesentliche Bestandteile von dem bilden, was als Eifersucht erfahren wird. Und deshalb wird aus einem Du gehörst zu mir im Diskurs der Romantik auch ziemlich schnell ein Du gehörst nur mir, also eine Besitzlogik, die sich dann darin einschreibt. Und dieses Alles-oder-nichts-Prinzip, irgendwie sie oder ich oder du bei mir oder sonst gleich weg, das kommt auch daher, dass den Spielregeln der Romantik zufolge ja die volle Präsenz, das volle Dasein des oder der anderen genau das ist, was man braucht, um ich zu sein. Also dieses Komplementaritätsding sagt ja, wir werden zusammen erst zum vollen Menschen. Das heißt, auf dem Spiel steht also nicht nur die Beziehung zu einem geliebten Menschen, sondern bei Verlust droht dann immer auch eine Beschädigung der eigenen Identität, der Integrität als Objekt, was das Ganze halt ganz besonders bedrohlich offenbar auch macht. Allerdings ist diese Konkurrenzsituation an sich nicht unromantisch, weil dieses Motiv des Wettkampfs um die Gunst, auch Wettkampf mit jemand anderen, um die Gunst des oder der Liebsten tatsächlich zentral ist im romantischen Diskurs. Mein Interviewpartner Michael, der eher ein monogames Konzept für sich verfolgt, aber unter Umständen oder unter bestimmten Bedingungen auch bereit ist, das partiell aufzuweichen oder aufzubrechen, der sagt zum Beispiel Folgendes. Man kann ruhig mal was anderes haben in einer Beziehung, finde ich. Also man muss jetzt nicht gleich mit der Person schlafen, aber meine Freundin kann gerne andere Leute kennenlernen, Männer, wenn sie es mir sagt. Das basiert natürlich darauf, dass ich immer wieder denke, sie kommt zurück und ich bin der Gewinner. Weil es kann natürlich auch mal in die Hose gehen, das Ganze. Dann ist natürlich scheiße. Aber bisher war es immer so, dass sie zurückkam einfach, dass sie gemerkt hat, der Michi ist der Bessere. Also, das ist, würde ich sagen, tatsächlich ein zentrales Motiv dieses romantischen Diskurses. Also man kann sich ruhig auch mal messen mit anderen, aber man muss halt am Ende gewinnen. Das ist dann eine gesteigerte Selbstbestätigung, aber am Ende kann es tatsächlich nur einen oder eine geben. Vermeintlich. Tatsächlich möchte ich jetzt trotzdem noch mal fragen oder gucken, ob es nicht vielleicht dennoch trotz dieses Zweierbeziehungsthemas in der Romantik nicht auch sowas geben kann wie romantische Liebe jenseits der Zweierbeziehung, also sowas wie eine Romantik der Polyamorie, romantische einvernehmliche Mehrfachbeziehung. Zum Beispiel sagt René im Interview, naja, ich glaube, Polis können mit mehr als einer Person eine romantische Beziehung haben. Ihr seht hier auf der Folie das Symbol oder Wappen der Polyamorie, das Herz mit dem Unendlichkeitszeichen drin. Tatsächlich ist auch eine Kritik, die man relativ häufig hört am Konzept der Polyamorie, was ja, also Polyamorie heißt ja wörtlich übersetzt viele lieben oder mehrfache lieben, dass es genau mit diesem Polyamorie-Ding eine totale Betonung oder Überbetonung dieses Liebesaspektes ist im Polyamorie-Konzept und damit quasi eigentlich eine Neuauflage des Diskurses romantischer Liebe. kann man in einigen Büchern lesen, die über Polyamorie geschrieben werden. Das einfach als so einen Neuaufguss zu lesen, finde ich ein bisschen vorschnell. Tatsächlich würde ich gerne deshalb nochmal jetzt die einzelnen Kriterien durchgehen, die ich vorhin bei romantischer Liebe aufgezählt hatte, Individualität, Komplementarität, Höchstrelevanz und Mangellogik, und zu gucken, ob sich die eigentlich auch in einvernehmlich nicht monogamen Beziehungen wiederfinden, ob die da eine Rolle spielen oder vielleicht dabei auch gebrochen werden oder auch einfach zurückgewiesen werden. Erstmal zum Kriterium der Individualität oder des Individualismus, wo ich sagen würde, das ist tatsächlich eine Sache, die auch in Poly-Beziehungen eine ziemlich große Rolle spielt. Also zum einen im Sinn von selbstbestimmter Abgrenzung zu gesellschaftlichen Konventionen, zu gesellschaftlichen Normen. Wie zum Beispiel meine Interviewpartnerin Rebecca sagt, die sich als Poly definiert, es sei ihr wichtig an Poly, dass ich meinen Bedürfnissen folgen kann und nicht in irgendwelchen Zwängen gefangen bin. Bedürfnissen folgen hier tatsächlich aber nicht gemeint als ein rücksichtsloses Ego-Ding. Ich ziehe meinen Film durch, denn in einvernehmlichen Mehrfachbeziehungen ist es ja total wichtig, ganz elementar, dass man gemeinsam mit den PartnerInnen aushandelt, wie man die Beziehung gestalten möchte, aber genau eben Individualität der Beziehungen hier als ein gemeinsames Aushandeln von Regeln und Beziehungsethiken und nicht als ein Übernehmen von Beziehungsnormen, die von außen an eine herangetragen werden. Thema Individualität spielt aber auch auf eine andere Weise eine große Rolle in Polykonstellationen, wie zum Beispiel auch in dem Interview mit René nochmal deutlich wird. René erzählt nämlich im Interview von einer schwierigen Situation, als Renés Partner im Urlaub zufällig auch noch eine seiner anderen Freundinnen getroffen hat und mit dieser dann auch Sex hatte. Dazu sagt René: Ich habe gemerkt, okay, es ist nicht Eifersucht. Es ist tatsächlich so eine Rückschau auf meine alte Beziehung, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gar nicht gemeint. Ich bin eine von ganz vielen. Und ich hatte nicht mehr das Gefühl nachher bei Martin, dass ich eine individuelle Beziehung habe. Und die Tatsache, dass Konrad in einem Urlaub praktisch die ganze Zeit ganz verliebt mit mir ist und wir haben viel Sex. Und an einem anderen Tag kann er jetzt plötzlich sagen, nee, jetzt habe ich aber mal Sex mit jemand anders und dann wieder mit dir. Da hatte ich das Gefühl, wer bin ich denn dann eigentlich für ihn so? Also das heißt, in beiden polyamoren Beziehungen, von denen René hier erzählt, in der aktuellen mit Konrad und aber auch in der vorherigen mit Martin, wurde es für René genau in dem Moment irgendwie problematisch oder zumindest diskussionswürdig, als die Beziehung oder vielleicht auch René selbst im Vergleich zu den anderen Menschen, die da noch involviert waren, dann irgendwie nicht mehr als eigenständig oder speziell erschien. Genau. Und auch noch in dem Kontext vermutet zum Beispiel meine Interviewpartnerin Emilia, dass Menschen, die sich ihr gegenüber oder ihrem polyamoren Beziehungsmodell gegenüber skeptisch und ablehnend oder auch feindlich äußern, dass diese Leute Polyamorie tatsächlich mit sowas wie Beliebigkeit verwechseln. Emilia sagt nämlich, also ich verstehe die Menschen manchmal einfach nicht. Glauben sie wirklich, sie sind austauschbar oder sowas? Das heißt also, im Umkehrschluss wäre das Argument quasi zu sagen, nee, Polyamorie ist aber gerade nicht beliebig, die Menschen und die Beziehungen sind nicht austauschbar, sondern alle Beteiligten werden in ihrer Verschiedenheit und Besonderheit und vielleicht auch in ihrer Unvergleichbarkeit untereinander, eben in ihrer Individualität anerkannt und wertgeschätzt. Deshalb würde ich sagen, dieses Kriterium der Individualität ist tatsächlich eins, was auch in einvernehmlichen Mehrfachbeziehungen eine herausragende Rolle spielt. Wenn wir uns das Kriterium der Komplementarität angucken, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es im Ideal der Romantik so zwei Personen gibt, die wie Topf und Deckel irgendwie zueinander passen. Und tatsächlich ist auch in Polykonzepten so eine Vorstellung nicht per se automatisch total ad acta gelegt. Beispielsweise sagt mein überwiegend heterosexuell polyamor lebender Interviewpartner Ben, also ich denke mir zum Beispiel, es gibt auf der Welt sicherlich irgendwo eine Frau, die zu 100% zu mir passt. Die werde ich halt nie kennenlernen. Aber wenn ich diese Frau treffen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann gar keine Notwendigkeit mehr sehe für eine polyamore Beziehung. Weil einen Vorteil sehe ich eben daraus, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie ganz viele Bedürfnisse und die kann ich mit unterschiedlichen Menschen decken. Ich erwarte nicht von einer Person, dass sie zu 100% meiner Bedürfnisse deckt. Wenn aber die Überschneidung so groß ist, dass es tatsächlich perfekt passt, dann würde das auch mal leichter fallen, keine polyamoröse Beziehung zu führen. Also anders als in so einer mononormativen Logik ist es hier für Ben überhaupt gar kein Muss, dass jetzt irgendwie eine Person alle Facetten abdeckt, und es ist auch kein Drama, sondern eher ein Vorteil, wenn das sozusagen gesplittet wird zwischen verschiedenen Menschen. Aber dennoch bleibt zumindest hier so eine Vorstellung, dass es irgendwie so eine vorgezeichnete Größe an Bedürfnissen gibt, also diese 100%, und die im Idealfall eben doch tatsächlich dann auch von einer Person ausgefüllt oder aufgefüllt werden könnten. Ein bisschen anders gelagert äußert meine Interviewpartnerin Paula, die mit verschiedenen Frauen Polyamor lebt. Ich kann mit jedem Menschen, also nicht nur mit den Liebsten, eben verschiedene Räume betreten. Manchmal kann ich mit beiden, mit zwei Menschen vielleicht den gleichen Raum betreten. Aber eigentlich erlebe ich das so mehr ergänzend, dass ich so merke, ich kann mit Anna eben halt bestimmte Dinge erleben und das möchte ich auch nur mit ihr, da brauche ich nichts anderes sozusagen. Und dann merke ich aber, wow, jetzt die Lotte, die erfüllt natürlich nochmal was ganz anderes in mir. Das heißt, so wie ich Paula hier deute, gibt es sozusagen Schnittmengen, die sie mit mehr als einer Person, mit vielen Leuten oder auf jeden Fall mit zwei Menschen irgendwie teilen kann in ihrem Leben, aber auch Teilexklusivitäten, die dann nur einer Person vorbehalten sind. Und zwar nicht nur bezogen auf Liebesbeziehungen tatsächlich, sondern auf alle möglichen engeren sozialen Kontakte. Andere InterviewpartnerInnen argumentieren zum Beispiel, dass gar nicht nur in Polybeziehungen, sondern auch in monogamen Beziehungen tatsächlich niemals alle Interessen nur von einer Person abgedeckt werden können und dass sich dieses Kriterium der Komplementarität also nicht besonders gut als ein Kriterium eignet, um irgendwie über Beziehungsqualität zu urteilen. Zum Beispiel sagt auch René bezüglich Heteropan mit monogamem Anspruch, also zum Beispiel gibt es ja kaum eine Ehefrau, habe ich langsam den Eindruck, die wichtige Sachen mit ihrem Ehemann bespricht. Der Ehemann ist für Versorgung und für Sex zuständig. Aber die Freundin macht das Emotionale sozusagen. Das macht sie mit ihr aus. Hier auch schon angesprochen ist die Relevanz anderer Sozialbeziehungen, also neben der monogamen Paarbeziehung. Darauf komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer zurück. Vorher möchte ich nochmal erwähnen, dass egal eigentlich in welcher Beziehungsform, ob jetzt die als mono definiert ist oder poly oder sonst irgendwie, in allen Interviews von mir auftaucht, dass nichtmenschliche Akteure oder Artefakte eine total große Rolle spielen, um Beziehungen zu konstituieren und zusammenzuhalten. Nur ein Beispiel, ein Zitat von Felix. Zwischendurch haben wir einfach immer sehr viele Gespräche geführt über Skype. Ich glaube so, wir haben dann auch mal scherzhaft gesagt, so Skype hat unsere Beziehung überhaupt möglich gemacht oder gerettet. Das heißt, also gerade sowas wie Kommunikationstechnologie taucht echt irgendwie in allen Beziehungskonstellationen auf oder in dem, was darüber in den Interviews gesagt wird, aber auch andere Artefakte, Gegenstände, die dann tatsächlich nicht einfach nur sowas wie Mittler oder Vehikel sind, sondern tatsächlich konstitutiven Anteil haben und die Beziehung eben auch mitgestalten. Also ohne Skype keine Beziehung. Oder whatever, Jixi. Auch besser als Skype vielleicht noch. Kleiner Werbeblock. Okay, dann gucken wir noch mal ganz kurz auf die Höchstrelevanz. Tatsächlich, dass irgendwie zwei Menschen füreinander Höchstrelevanz haben oder haben sollen und sich gleichzeitig von allen anderen Leuten und allen, allen anderen Beziehungen, die irgendwie auch diese Relevanz einnehmen könnten, abgrenzen, das findet wahrscheinlich seinen krassesten, prägnantesten Ausdruck, würde ich sagen, im Ehegelöbnis. Also in diesem ich weiß gar nicht genau, wie das geht, ja, ich will und ich verspreche und so, ja, ich bin immer für diese eine Person da und sie auch für mich und nur wir beide und so. Und tatsächlich gibt es aber analoge, also so ähnliche Bekundungen von Exklusivität auch in Polykonstellationen, die dann vielleicht aber auch umgehend sofort problematisiert werden, aber trotzdem, es gibt sie. Ein Beispiel dazu von Paula im Interview. Paula sagt nämlich, Anna und ich, wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein Verbundenheits- oder Verbindungsritual gemacht. Und die Frage war damals, das Ritual endete in so einem Kreis, ne? Wo Anna und ich in so einem kleinen Kreis dann standen und alle Frauen drumherum in so einem großen Kreis. Ob wir den Kreis dann öffnen für all die anderen, die ja noch in unserem Leben sind. Oder ob das ein Zweierkreis sein soll. Und wir haben uns damals entschieden, nee, wir lassen das erstmal so. Und ich glaube, was wir da letztes Jahr noch sehr gemacht haben, ist, dann leben wir quasi unsere romantische Liebe so für uns. Aber Poly bedeutet ja, dass alle da sind so. Und ja, das ist, glaube ich, so dieser Wunsch nach diesem alten romantischen so. Wir zwei. Aber da wird das so deutlich durch diese Symbole, dass das in so Poly-Geschichten nicht funktioniert, weil das dann einfach so wehtut, weil es einfach nicht stimmt. Es gibt ja das andere. Also wenn wir nochmal ein Ritual machen, dann muss genau das berücksichtigt werden. Genau. Ja. Jenseits solcher romantischen, in Anführungsstrichen, Exklusivitätsrituale gibt es tatsächlich in Poly-Konstellationen relativ häufig sowas wie Primär- und Sekundärbeziehungen oder auch Kontakte, die sich eben, wo sich Beziehungen in ihrer Wichtigkeit, in ihrer Raumeinnahme, in ihren Befugnissen unterscheiden und das auch klar so definiert ist, sodass es dann auch da eine Beziehung mit höherer Relevanz gibt als eine andere. Ein Beispiel dafür zum Beispiel Rebecca, meine Interviewpartnerin Rebecca, die ist mit Florian in einer Primary-Beziehung und mit Ben in einer Secondary-Beziehung. Wobei es da eben auch für alle klar ist, dass in so Konfliktfällen, wo irgendwie so Entscheidungen getroffen werden müssen, wo man nicht beiden Genüge tun kann, sich Rebecca eben eher für Florians als für Bens Bedürfnisse entscheiden würde. Und Ben, der das eigentlich alles cool findet und gerne und glücklich Poly lebt und so, sagt aber gerade über solche Konfliktsituationen dieses. Ich hätte jetzt nicht primary sein müssen oder so, aber ich hätte es mir lieber gewünscht, dass es da nicht so eine Wertigkeit gibt, sondern dass es eher so eine gleichberechtigte Situation ist. Also hier tatsächlich auch innerhalb einer Polykonstellation höher Relevanz und in Anführungsstrichen niedriger Relevanz oder nachrangiger Relevanz. Ein Phänomen, was tatsächlich in meiner Forschung, in meinen Interviews relativ häufig schon aufgetaucht ist, in verschiedenen Interviews, ist, dass Interviewpartnerinnen, die in heterosexuellen oder überwiegend heterosexuellen offenen Beziehungen oder Polybeziehungen leben, berichten, dass die Vorstellung oder die Tatsache, dass ihr Partner oder ihre Partnerin mit einer Person was anfängt, die dem gleichen Geschlecht wie die Partnerin oder der Partner an angehört, zugeschrieben wird, sie nicht anficht, aber wenn es um Hetero-Poly-Sachen geht, dann schon. Also, oder nochmal anders übersetzt, wenn ich wenn ich hetero lebe und ich habe einen Freund und der fängt mit einem anderen Typen was an, dann, und ich würde sagen, ja, egal, kein Ding, mach mal. Im Vergleich dazu, wenn der Typ mit einer anderen Frau was anfängt, ich irgendwie sage, oh, jetzt wird es irgendwie schwierig für mich, weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt muss ich tatsächlich um so eine Hierarchie und so um einen Platz auf dem Treppchen konkurrieren. Das taucht in relativ vielen Interviews auf. Also ein Beispiel dafür nur irgendwie von Felix in dem Fall, der auf einer Party mit einem Freund rumgeknutscht hat und seine Freundin Sina war auch dabei und fand das alles cool und so. Und er meinte, naja, wenn er mit einer anderen Frau geküsst hätte, dann wäre das vielleicht nicht ganz so easy gewesen. Und wie er das begründet oder wie er glaubt, dass da so eine Unterschiedlichkeit stattfindet, ist, er sagt, dass es quasi eine andere Kategorie ist, in der das stattfindet. Vielleicht liegt es an den Vorstellungen der körperlichen Voraussetzung. Es findet quasi außer Konkurrenz statt. Also in dem Moment, wenn er mit einem anderen Mann was hat oder küsst. Das heißt, dass auch in dieses Ding der Höchstrelevanz oder dieses Gefühl, irgendwie konkurrieren zu müssen, um einen Platz offenbar Anteile von Heteronormativität auch eingeschrieben sind manchmal. Allerdings jetzt nicht Heteronormativität im klassischen Sinne, weil die ja auch zugleich gebrochen ist, aber auf jeden Fall irgendwie tatsächlich auch Geschlecht bei solchen Geschichten eine Rolle spielt. Genau. Dazu könnte ich schon wieder einen ganz eigenen Vortrag halten, mache ich jetzt aber nicht. Sonst dauert es zu lange. Tatsächlich gibt es aber auch Polykonstellationen, in denen großen Wert darauf gelegt wird, dass es überhaupt nicht sowas gibt wie höchst relevant, sondern dass alle Beziehungen gleichrangig und gleichwertig sind zueinander. Oder wie Felix über seine polyamorlebende Freundin sagt, was sie von Anfang an ziemlich grandios immer gemacht hat, fand ich, war tatsächlich das zu kommunizieren, dass Thorsten und ich gleich wichtig sind. Und das ist eben für Felix auch ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium daran, in dieser Polykonstellation glücklich zu sein. Eben, dass es keine Höchstrelevanz hier gibt. Es gibt, ich finde in meinen Interviews relativ viele Strategien oder Versuche, dieses Ding der Höchstrelevanz aufzubrechen, also in Bezug auf Liebesbeziehungen, aber auch in Bezug im Vergleich von Liebesbeziehungen und anderen sozialen Beziehungen. Also eine Strategie wäre zum Beispiel auf so identifizierende, festschreibende Labels wie das ist meine Freundin oder das ist meine Beziehung, einfach komplett zu verzichten. Oder sowas wie einfach fließende Grenzen und Übergänge zwischen Freundschaft und Beziehung und zwischen Sexualität und dem, was nicht als Sexualität definiert ist, anzustreben. Oder auf die Leute, mit denen man in einer Polykonstellation lebt, einfach andere Bezeichnungen anzuwenden, die kein oder zumindest weniger hierarchisches Denken implizieren. Zum Beispiel sagt Tim über die Leute, mit denen er zusammen wohnt. Also ich würde sagen, ich bin mit Lukas und Emilia eine totale Solidaritätsgemeinschaft. Was es auch noch oft gibt, ist den Vergleich mit anderen Sozialbeziehungen. Zum Beispiel René sagt, wird ja an allen anderen Ebenen auch nie in Frage gestellt, dass man zwei Kinder lieben kann oder seine beiden Eltern lieben kann oder sowas. Das fragt ja auch keiner. Also warum soll man dann fragen, ob man nur eine Person lieben kann oder nur eine Person ganz oben auf dem Treppchen stehen kann, sozusagen. Und was es auch noch gibt, ist die Gleich- oder sogar Höherwertigkeit von nicht-amorösen bzw. nicht-sexuellen Sozialbeziehungen hervorzuheben. Zum Beispiel erzählt René über das Verhältnis zur WG-Mitbewohnerin. Wir wohnen jetzt hier seit fast 10 Jahren zusammen, mit dem Wunsch, auch hier zusammen alt zu werden. Das ist so gesehen für mich, man könnte fast sogar sagen, nein, Hauptbeziehung ist das falsche Wort, aber es ist eine Beziehung, die mich sehr stark trägt und die mich stabilisiert und die mir wichtig ist und für die ich genauso viel geben würde wie für die romantische Beziehung mit Konrad. Sex haben wir aber nicht. Genau. Ja. Dann wollte ich noch mal ganz kurz einen Blick werfen auf diese Geschichte mit dem Mangel. Also ihr erinnert euch, ich hatte vorhin erzählt, dass aus einem romantischen Winkel Mehrfachbeziehungen, nicht monogame Beziehungen ganz oft als ein Effekt oder als eine Ursache von Mangel erscheinen. Und da möchte ich jetzt gerade noch mal ganz kurz drauf gucken, wie das eigentlich von Menschen gesehen wird, die einvernehmlich nicht monogam oder Polyamor leben. Erstmal zur Frage, ist oder wird Poly eigentlich dann als Effekt eines Mangels gesehen? Also, was ich schon in Interviews finde, dass diese Unterstellung von Persönlichkeitsdefiziten oder von Bindungs- und Beziehungsunfähigkeit, die quasi jahrelang auf Leute dann auch einprasselt, einfach aus so einem normativen, mononormativen Diskurs heraus, sich tatsächlich auch, zumindest an Punkten, auch in das Selbstverhältnis einschreibt oder in das, wie man sich selbst irgendwie wahrnimmt oder sieht. Zum Beispiel sagt der nicht monogam lebende Nico: Ich habe mich eigentlich immer eher gewundert, ob ich nicht richtig lieben kann oder sowas. Weil wenn man jemanden richtig liebt, dann will man ja nur die eine Person und gar nichts anderes. Und ich das gar nicht kannte als Grundgefühl oder sowas und deswegen dachte, mit mir stimmt was nicht. Ja, also das wäre sozusagen der mononormativ-romantische Diskurs. Nur eine Person kann man richtig lieben. Krass, was ist mit mir los? Tatsächlich hat Nico aber im Laufe der Zeit statt solcher Selbstzweifel begründete Zweifel entwickelt an der romantischen Annahme, dass man nur eine Person lieben kann, und sagt: Nee, mit mir ist schon alles okay und das umrum stimmt halt nicht oder so. Also die Annahme, dass es so sein muss, ist halt falsch. Genau, das wäre sozusagen dann die Infragestellung oder Zurückweisung von Persönlichkeitsdefiziten, aber auch die Annahme, dass nicht monogames Begehren immer ein Ausdruck sein muss von Defiziten in einer bestehenden Zweierbeziehung, wird von meinen Interviewpartnerinnen in Frage gestellt, zum Beispiel von René. René sagt: Wenn man sich mal die monogamen Beziehungen anguckt, glaube ich, dass die meisten durchaus das Gefühl kennen, einen Partner zu lieben und sich in einen anderen Menschen zu verlieben. Und daraus kann man dann entweder den Schluss ziehen, dann stimmt was in der Ursprungsbeziehung nicht, oder man kann den Schluss daraus ziehen, dass es einfach möglich ist, zwei Menschen zu lieben. Und wie man vielleicht hinzufügen könnte, auch 3 oder 4 oder 5 Menschen zu lieben. Meine Interviewpartnerin Sina kontert diese Mangellogik: Dir fehlt was in deiner Beziehung und dann gehst du los und gehst fremd und suchst dir wen anders, mit ihrer eigenen Erfahrung. Die geht nämlich so: Immer wenn der jeweils zweite interessante Mann auftauchte, waren meine Beziehungen irgendwie glücklich und florierten und ich habe nichts gesucht. Sie sind mir halt einfach begegnet und ich dachte, wow, spannend, will ich kennenlernen. Also hier definitiv kein Defizit als Ausgangspunkt, sondern eher, es kommt was dazu, was mich irgendwie kickt. Und auch der zweite Punkt, der romantische Diskurs so häufig unterstellt, nämlich dass Mehrfachbeziehungen eine Ursache eines Mangels sind, also eine Mangelsituation produzieren, für die Beteiligten eine Unterversorgung sozusagen hervorbringen. möchte ich mir noch kurz angucken. Und da ist es halt auch nicht so, dass solche Annahmen jetzt überhaupt gar keine Rolle spielen, sobald man sich irgendwie für eine Poly-Lebensweise entschieden hat. Ein Beispiel dazu aus meinem Interview mit Florian, der sagt, dass er sich eigentlich total wohlfühlt in seiner Poly-Konstellation, aber dennoch sagt er, ein Grund, warum da für mich dann eine monogame Beziehung verlockender erscheinen könnte, dass dort nicht die Annahme besteht, dass man das Gefühl hat, zu kurz zu kommen oder sowas. Ich glaube, da nimmt man bei monogamen Beziehungen halt eher die Annahme, dass man sich der Aufmerksamkeit des anderen Partners dann eher sicher sein kann. Dass die halt nicht geteilt ist auf mehrere Personen, sondern mehr auf mich dann konzentriert und andersrum halt auch. Es geht jetzt nicht nur um die reine Häufigkeit, sondern auch um die Qualität der Treffen. Also hier, zumindest bei Florian, schon auch so eine Verknüpfung zwischen einerseits Beziehungsqualität und andererseits Beziehungszeit oder exklusiver Beziehungszeit, also Quantität sozusagen. Auf dieses Thema von Zeit als begrenzter Ressource komme ich gleich nochmal kurz zurück. Erstmal aber noch ein Gegenentwurf zu dieser Vorstellung, nachdem Nicht-Monogamie immer eine emotionale Unterversorgung hervorrufen muss. Genau das wird nämlich von Felix aus seiner Poly-Erfahrung heraus deutlich in Frage gestellt. Das war was, woran ich mich erstmal gewöhnen musste. Dass sowas wie Zuneigung halt einfach keine sozusagen begrenzte Ressource ist, die zur Neige geht, je mehr Leute da sind, sondern eher was ist, was irgendwie wächst, auch je mehr Menschen da sind. Das heißt, Felix setzt aus seiner Erfahrung heraus hier diesem so Containermodell, Knappheitsmodell des Begehrens eben seiner Erfahrung entgegen, dass sich Affekte, das, was man für jemanden anderen fühlt oder wie man jemandem anderen zugetan ist, anderen zugetan ist, eben proportional vermehren kann, je mehr Leute da sind. Und mit dieser Produktivität der potenziell vielleicht sogar unbegrenzt vielen Affektionen, Gefühle, erübrigen sich dann tatsächlich auch Verlustangst und Konkurrenz, um diese vormals als so begrenzt und knapp gedachte Gunst, um die man irgendwie ständig zu kämpfen hätte aus diesem romantischen Verständnis heraus. Mal kurz zur Problematisierung von Zeit als begrenzter Ressource. Das taucht tatsächlich in relativ vielen Interviews auf, dass im Gegensatz zu Gefühlen oder Zuneigung Zeit tatsächlich was ist, was irgendwie schwer zu teilen ist. Oder wie die polylebende Rebecca sagt, ich liebe ja jetzt nicht einen von beiden weniger. Das Einzige, was sozusagen endlich ist und was schwer zu verteilen ist in einer Polybeziehung, ist Zeit. Allerdings, so argumentiert Rebecca dann im Interview weiter, haben ja auch Leute, die in monogamen Beziehungen leben, jetzt durchaus noch was anderes zu tun, als rund um die Uhr mit dieser einen geliebten Person abzuhängen und irgendwie der alle Wünsche von den Augen abzulesen. Sondern man geht auch noch arbeiten und studieren und sonst was irgendwie. Und sie sagt dann, also eigentlich ist es doch letztendlich egal, ob ich jetzt zum Beispiel viel arbeite oder ob ich jetzt in der gleichen Zeit noch mit einem anderen Beziehungsmenschen rumhänge, mit jemand anders treffe. Und bei beiden Szenarien kommt am Ende gleich viel Zeit raus und gleich viel Zuneigung. Da gibt es keinen Unterschied. Also mit anderen Worten, die Zeit mag zwar knapp sein, aber das ist in allen Beziehungsformen so, sagt Rebecca, auch in Monogamen. Und wenn man Zuneigung oder Commitment eben nicht als so eine mononormativ begrenzten Ressourcen sieht, dann ist Zeit tatsächlich eher eine Koordinationsfrage als ein Ausschlusskriterium oder ein Gegenargument gegen Polybeziehungen. Genau. Was tatsächlich auch noch dazu kommt, ist, dass in vielen Polybeziehungen diese romantische Logik von An- oder Abwesenheit ein Stück weit ausgehebelt werden kann. Zum Beispiel sagt Sina, sie findet es schön, wenn ihre Freunde Felix und Thorsten sich abends ab und an nochmal melden, auch wenn klar ist, die andere Frau ist jetzt sozusagen gerade da. Das gibt mir irgendwie das Gefühl, dass ich aus der ganzen Situation nicht vollkommen ausgeschlossen bin. Und Felix wiederum, der kann sich jederzeit bei Sina melden, auch wenn sie sich gerade bei Thorsten, bei ihrem anderen Freund, aufhält. Denn, das bedeutet nicht, dass irgendwie das Gefühl für dich, also für Felix, dann auf einmal nicht mehr relevant ist oder sowas, sondern es ist trotzdem da. Du bist trotzdem da. Also statt so eines romantischen, entweder er oder ich, entweder an- oder abwesend, gibt es hier sozusagen so eine Gleichzeitigkeit des Füreinander-Daseins, wenn auch nicht physisch, dann zumindest emotional oder affektiv. Und tatsächlich finde ich in vielen Interviews, dass diese romantische Mangellogik nicht nur durchbrochen wird im Sinne von, na, mir fehlt aber nichts oder mir wird nichts weggenommen, sondern tatsächlich noch weitergehend im Sinne von, dass eine einvernehmlich nicht monogame Beziehungspraxis eine Bereicherung darstellt. Also statt weniger ein Mehr ist. Zum Beispiel dadurch, dass die Einbindung von dritten Personen oder vierten, fünften, zehnten Personen als eher was ist, was zuträglich erlebt wird, statt die Leute jetzt als Rivalinnen zu betrachten. Zum Beispiel sagt Thorsten, wenn Sina jemanden großartig findet, dann merke ich sehr schnell, kann ich die Leute auch sehr gut leiden. Insofern ist das eine Bereicherung, wenn Sina noch jemanden findet. Und kein, das darf auch oder das ist zugelassen, sondern das ist eine Bereicherung. Also für Felix ist, für Thorsten ist offenbar die, so eine Erweiterung der Konstellation dann tatsächlich für ihn selbst auch Gewinn bringt. Ein Pluspunkt, der häufig herausgestellt wird, ist sowas wie Mitfreude und Mitbegehren. Also vielleicht im Gegensatz zu Eifersucht und Verlustangst, ich freue mich mit. Zum Beispiel sagt Sina über Situationen, in denen sich ihre Freunde mit weiteren Menschen treffen, mit mehr Leuten noch anbändeln. Sie kann das dann ja auch so nutzen, dass die Aufregung zwischen den beiden oder von seiner Seite aus da ist, kann mich ja so ein bisschen mitfreuen und das auch so ein bisschen mitaufregend finden und sozusagen mir so ein bisschen vampirisch was von dieser Aufregungsenergie abholen. Ein weiteres Plus liegt tatsächlich auch, wie oft erzählt wird, in der Steigerung der Qualität und Intensität der Beziehung. Ich finde, Emilia bringt das ganz schön auf den Punkt. Sie sagt, bei anderen Leuten kriselt's, wenn halt eine neue Beziehung dazu kommt. Und bei uns ist es besser geworden. Weil nämlich tatsächlich ganz oft davon erzählt wird, dass dann sowas stattfindet, auch wie eine Erneuerung von Begehren, dass Kommunikation und Aushandlung irgendwie ganz viele neue Impulse bringt und es auch für die Beteiligten sowas wie Selbsterfahrung und Selbstweiterentwicklung irgendwie beinhaltet. Also in solchen Fällen dann ganz klar kein Mangel, sondern eine Bereicherung. So, ihr habt es fast geschafft. Ich will noch einmal versuchen, ganz, ganz kurz zusammenzufassen, was ich gesagt habe. Also was man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten kann, dass Romantik oder romantische Liebe zum einen ein ganz schön flexibles Konzept ist, was eben zumindest in gewissen Punkten in der Lage ist, mit dem Zeitgeist zu gehen, also zum Beispiel sich nicht irgendwie krampfhaft an die Ehe zu koppeln, sondern sagen kann, hey, Hauptsache die Leute sind glücklich miteinander und solange sie das sind, sollen sie zu zweit bleiben, glücklich sein. Also historisch wandlungsfähig sozusagen. Und zum anderen aber auch, dass romantische Liebe ein einigermaßen fragiles Konzept zu sein scheint, weil es, tatsächlich, also googelt mal romantische Liebe, ihr findet zuerst 30 Romantikhotels an der Ostsee, also und danach aber dann auch ganz, ganz viele Tipps und Tricks und was macht man bloß, um die Beziehung irgendwie wieder romantisch aufzupäppeln und so. Also offenbar was eben entgegen des Mythoses oder des Selbstanspruchs eben kein Selbstgänger ist, sondern was ganz schön viel harte Arbeit auch erfordert. Dann habe ich, finde ich, in meiner Forschung sowohl den Anspruch, exklusive Zweierbeziehungen zu führen, aber auch sowas wie Teilexklusivitäten und oder eine Polypräsenz. Also es gibt gar nicht immer nur diesen harten Cut zwischen entweder hier, ich habe meine Zweierbeziehung oder ich habe ganz viele Leute, sondern auch in Polybeziehungen gibt es Teilexklusivitäten oder also eben Sachen, die man nur mit einer Person teilen möchte. Gleichzeitig gibt es aber auch in monogamen Beziehungen ganz viele Sachen, die man mit Leuten macht, die, mit denen man jetzt nicht unbedingt qua Definition eine Beziehung führt, aber die trotzdem ganz, ganz wichtig sind, sodass diese Definition als monogam und komplett komplementär manchmal einfach gar nicht so passend zu sein scheint. Dann würde ich sagen, dieses Kriterium der Höchstrelevanz, was ja für romantische Liebe so wichtig zu sein scheint, das kann eben in Zweierbeziehungen bestehen. Es kann aber tatsächlich auch innerhalb von Poly- oder Mehrfachkonstellationen bestehen, eben genau mit diesem Primary-Secondary-Ding. Primär- und Sekundärbeziehung kann aber auch durchbrochen werden, indem zum Beispiel andere Sozialbeziehungen höher gewichtet werden oder man ganz darauf verzichtet, irgendwie das in so klare Kategorien einzuteilen. Was ist jetzt Beziehung, wo fängt es an und wo hört es auf? Individualität oder Individualismus ist eine Sache, die, würde ich sagen, wichtig bleibt oder wichtig ist und wichtig bleibt in verschiedenen Beziehungsformen, auch in Polybeziehungsformen. Ich würde sogar sagen, dass vielleicht diese Annahme von Verschiedenheit der Menschen oder der Gefühle, die man Menschen entgegenbringt, manchmal ein ganz, ganz eine Voraussetzung ist, um einvernehmlich poly zu leben, also weil das irgendwie leichter fällt, zu sagen oder zu akzeptieren, okay, ich finde dich total toll und ich finde den anderen Menschen und den anderen Menschen auch total toll, aber das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die mich an den Menschen interessieren und die wir miteinander machen und das ist nichts, was man miteinander vergleichen kann und damit auch nichts, was zueinander irgendwie in Konkurrenz steht. Dann gibt es ja im romantischen Diskurs tatsächlich dieses Ideal der Komplementarität, also zwei Menschen, die sich gegenseitig ergänzen und dann eine Einheit bilden, sich zum ganzen Menschen machen sozusagen. Was es aber auch gibt und wahrscheinlich sogar in Monobeziehungen wie auch in Mehrfachbeziehungen ist so eine Art Puzzlemodell, also so eine Vorstellung von, naja, ich habe ganz viele Bedürfnisse, ich habe so eine vorgefertigte Größe, Palette von Bedürfnissen und die fülle ich mir mit verschiedenen Menschen oder Kontakten sozusagen auf. Und was es aber auch gibt, ist eine Vorstellung von vielleicht sind Bedürfnisse gar nicht so eine vorgefertigte Größe, sondern was sich auch verändert, was sich auch entwickelt, je nachdem, mit welchen Leuten ich in Beziehung trete. Was ich hier immer als Werden bezeichne, also gar nicht so was Vorgestanztes. Genau, und dann gibt es eben dieses Modell von mir fehlt was und das muss irgendwie aufgefüllt werden von anderen Leuten. Am besten von einer Person oder auch von vielen Personen, je nachdem, welches Modell man gerade zugrunde legt. Oder so eine Vorstellung von vielleicht, ja, tatsächlich, so wie ich eben auch schon kurz gesagt habe, verändert sich Begehren aber auch und verändert mich Begehren auch. Und wenn ich andere Menschen kennenlerne, dann gibt es vielleicht auch andere Sachen, die mich interessieren. Und es ist gar nicht so, dass ich immer diese Leere habe, die ich irgendwie stopfen muss. Und tatsächlich würde ich sagen, dass für die Frage, ob romantische Liebe eher bestätigt oder dekonstruiert wird, gar nicht so sehr das Label entscheidend ist, was man auf die jeweilige Beziehungsform draufpappt. Also ob das jetzt irgendwie ist eine Mono-Beziehung, ist eine Poly-Beziehung, ist eine offene Beziehung, sondern eher die Frage, wie innerhalb dieser Beziehung oder wie von einzelnen Leuten tatsächlich Begehren oder Affekt das, was sich zwischen Menschen abspielt, gedacht wird. Nämlich, ob das eher als sowas wie ein Container gedacht wird oder wie ein Gefüge von Relationen, was sich auch verändert. Also mit Container meine ich sowas wie, wird Zuneigung als sowas gedacht, wie so in unseren kleinen Herzgefäßen gehortete Mangelware, wo immer nur für eine Person zur Zeit irgendwie was von da sein kann, wo ich ganz doll drauf aufpassen muss und wenn ich es einer gebe, dann ist es für die andere nicht mehr da oder irgendwie alle kriegen nicht genug. Und werden Bedürfnisse eben als sowas wie so vorgestanzte Schablonen gesehen, als so eine bestimmte, eine Anzahl von vorgefertigten Töpfchen, die irgendwie aufgefüllt werden müssen und die darauf warten, eben von anderen Menschen ausgefüllt zu werden. Oder, was ich mit Gefüge meine oder in einem bestimmten philosophischen Diskurs würde man es auch Agencement nennen oder Verkettung des Begehrens, wird das, was sich zwischen Leuten abspielt, eher als was Produktives gesehen, auch als Verbindung, die sich gar nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Dingen abspielen. Ich hatte es vorhin mit der Kommunikationstechnologie kurz angesprochen, sodass es vielleicht eh Quatsch ist zu sagen, ich habe eine monogame Beziehung, weil da eh immer viel, viel mehr Sachen eine Rolle spielen als nur zwei Menschen und eben was sich auch verändert, je mehr Menschen und Erfahrungen auch dazukommen. Genau, und ich würde halt sagen, dass sowohl in monogamen Beziehungen wie auch in einvernehmlich nicht monogamen Beziehungen beide Sichtweisen, also Container und Gefüge oder Agencement sozusagen stattfinden können, wobei Nicht-Monogamien oder nicht-monogame Beziehungen tendenziell vielleicht ein bisschen mehr Spielraum oder nochmal reichhaltigere Konzepte und Erfahrungen dafür bereitstellen, Begehren und Affekt und Liebe eben jenseits von solchen romantischen Topoi wie tiefe Erfüllung und Mangel zu denken und zu leben. Ja, das war's. Danke.